Ich möchte heute über ein bekanntes Wort aus dem Matthäusevangelium sprechen. Und zwar heißt es da im 5. Kapitel ab Vers 14, Jesus sprach, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst nun euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Liebe Freunde, liebe Gemeinde, Licht ist etwas sehr Wertvolles. Wer schon mal in einem total finsteren Raum, vielleicht in einem Kellerraum, wo das Licht, die Sicherung rausgeflogen ist oder so, sich zurechtfinden musste, der weiß, wie wertvoll das sein kann. Heutzutage im Zeitalter dessen, dass jeder ein Handy bei sich hat, ist es jetzt nicht mehr ganz so schlimm wie früher. Aber ich habe auch mal eine für mich ganz bewegende Story gehört über dieses Grubenunglück in Lengede. Und da sind ja um die 20 Bergleute oder sogar noch mehr verschüttet worden. Und die waren da ganze 14 Tage unter der Erde ohne Licht. Und ich habe mal einen Film gesehen über dieses Grubenunglück, wo dann so irgendwie beschrieben wurde, wie das so war da unten. Und eine Sache, die sich mir total eingeprägt hat, war, dass da einer so eine Uhr hatte mit so einem Leuchtzifferblatt. Diese Leuchtzifferblätter, die werden dann immer, also da ist irgendwas drauf, was sich so an der Sonne auflädt und das wird dann immer schwächer und schwächer. Und das war wahrscheinlich schon wahnsinnig schwach. Und dann hat einer so eine Uhr gehabt mit so einem Leuchtzifferblatt. Und dann sind immer die anderen zu ihm hingekommen und haben gesagt, bitte lass mich mal nochmal auf diese Uhr schauen. So nach dem Motto, es ist alles so schwarz und wenn ich nur irgendein kleines bisschen was sehe, dann habe ich wieder das Gefühl, ich bin nicht blind, es gibt noch irgendwie Licht. Es hat mich sehr bewegt, so dieses Gefühl, es ist so wertvoll, bitte lass mich nochmal auf dieses Zifferblatt schauen, damit ich wenigstens ein bisschen Licht habe. Und Licht ist nicht nur im buchstäblichen Sinne wichtig, sondern es ist auch im übertragenen Sinne wichtig. Denn Dunkelheit, ich denke, das kennt auch jeder von uns, was das heißt jetzt im übertragenen Sinne, Dunkelheit. Ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, überhaupt nicht, wohin ich mich orientieren soll. Ich blicke nicht mehr durch. Oder ich fühle mich, wie wenn jemand das Licht ausgeknipst hätte. Dunkelheit ist bedrohlich. Dunkelheit macht uns Angst. Dunkelheit lässt uns orientierungslos zurück. Und wie vielen Menschen geht es so, dass sie nicht wissen, wo es lang geht in ihrem Leben? Dass sie vielleicht eigentlich Möglichkeiten hätten, und eigentlich Begabungen hätten und eigentlich alles Zeug, was notwendig ist, um irgendwie ein erfülltes Leben zu führen. Aber sie wissen nicht, was sie machen sollen und wo es lang geht. Ich denke, es gibt sehr viele Menschen, die im übertragenen Sinne im Dunkeln leben. Und wenn dann Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, dann ist natürlich die Frage, zu wem sagt er das? Sagt er das zu seinen Jüngern, den Aposteln, gestandene Männer Gottes, Menschen, die wissen, wo es lang geht, die von Krisen erprobt sind, die einen unfehlbaren Instinkt haben, was richtig oder falsch ist? Stimmt alles überhaupt nicht. Die Jünger waren überhaupt nicht so. Zu der Zeit, als Jesus ihnen das gesagt hat, da waren die relativ frisch bei ihm. Sie waren vorher Zöllner gewesen und Fischer und Leute, die eigentlich ja, überhaupt keine tolle Ausbildung hatten und die auch nicht unbedingt die große Peilung hatten, wo es im Leben lang geht. Und dann hat er, sagt Jesus zu diesen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Und wenn er es zu den Jüngern gesagt hat, zu dem Zeitpunkt, dann bin ich fest überzeugt, dass es auch für uns gilt, für jeden von uns, die wir ihm nachfolgen. Du bist das Licht der Welt und du bist das Licht der Welt und du und du und du, wir alle, jeder von uns, sagt Jesus, ist das Licht der Welt. Das ist ja schon ein bisschen seltsam. Also, dass Jesus das Licht der Welt ist, das hat er ja auch mal gesagt im Johannesevangelium. Bekannter Spruch, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das lasse ich mir noch eingehen. Jesus, das Licht der Welt, der wusste immer, wo es lang geht. Der hatte auch so eine Ausstrahlung, dass die Leute das Gefühl haben, bei ihm ist alles irgendwie heller, bei ihm ist irgendwie alles klarer. Aber wir? Ich glaube, dass es eine ganz, ganz unerhörte Aussage ist, die wir uns erstmal auf der Zunge zergehen lassen müssen. Ich bin das Licht der Welt. Ja, wie können wir das sein? Eigentlich dadurch, dass wir etwas von Jesus in uns tragen und widerspiegeln. Ich glaube, das ist die einzige Weise, wie wir das sein können. Aber das ist schon sehr viel. Und ich glaube, dass dieser Satz, ihr seid das Licht der Welt, dass das etwas ist, was wir uns immer wieder klar machen müssen. Und was wir auch unheimlich leicht vergessen. Auch Christen, die schon viele, viele Jahre im Glauben stehen, vergessen das immer wieder, leicht und gern. Ich weiß nicht, ob ihr die sicherlich oder vermutlich kennen, viele von euch, diese nette kleine Geschichte, wo einer im Mittelalter durch eine Stadt geht und dann kommt er zu einer großen Baustelle. Und das sind drei Männer, die schaufeln Erde. Dann fragt er den ersten, was machst du denn da? Sagt er, ich schaufle Erde. Geht er zum zweiten, sagt, was machst du eigentlich da? Dann sagt er, ich hebe ein Fundament aus. Aha. Und dann geht er zum dritten, der genau das Gleiche macht, und er fragt, was machst du eigentlich? Er sagt, ich baue an einer Kathedrale mit. Mir gefällt die Geschichte unheimlich, weil sie das unheimlich toll zum Ausdruck bringt, was für eine Perspektive man haben kann oder auch nicht haben kann, wenn man etwas tut. Man kann das große Ganze im Blick haben und sagen, wenn indem ich jetzt hier diese Erde wegschaufle, tue ich etwas, einen Schritt dafür, dass da mal eine tolle Kathedrale gebaut wird. Oder ich kann genau dieselbe Tätigkeit mit der Perspektive tun, ich schaufle halt ein bisschen Dreck von links nach rechts. Aber ich meine, es macht einen riesen Unterschied für den Menschen selber und wahrscheinlich auch für das, wie er die Arbeit macht, mit was für einer Perspektive er das tut. Und ich glaube, dass es bei uns genauso ist, dass es oft so eine große Frage ist, wie wir, wenn wir unser tägliches Alltagsleben als Christen leben, mit was für einer Perspektive oder auch mit was für einem Ziel wir das eigentlich tun. Und ich meine, wenn Jesus uns sagt, du bist das Licht der Welt, dann ist es so dieser größere Zusammenhang, den wir oft verlieren oder vergessen. Dass all das, was wir in unserem christlichen Leben so tun, also zum Beispiel einen Gottesdienst feiern oder arbeiten oder bestimmte Dinge versuchen, auf die christliche Weise zu tun, vielleicht ehrlich zu sein oder mal jemandem zu helfen oder was auch immer wir so tun, das kann man alles so mit verschiedensten Einstellungen tun. Und man kann das tun, weil man sagt, naja, das macht man halt so oder mir bleibt ja nichts anderes übrig, ich bin halt so erzogen oder was. Oder man kann sagen, ich bin Licht der Welt, weil Jesus mir das zuspricht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht das, Licht der Welt sein? Oder wie geht es überhaupt, mit dieser Perspektive zu leben? Was hat das für Konsequenzen? Was müssen wir da machen? Und dazu habe ich euch vier Bilder mitgebracht. Schauen wir uns erstmal das erste Bild an. Wenn ihr genau hinschaut, seht ihr auf diesem Bild oben ein Licht und links unten ein kleines Insekt, vielleicht eine Motte. Die Motten umschwärmen ja das Licht. Das Erste, was wichtig ist, ist, dass wir mal zur Kenntnis nehmen, wir sind das Licht der Welt oder ich bin das Licht der Welt. Und eine einfache Frage, die man sich als Christ immer wieder stellen kann, ist, bin ich eigentlich die Motte oder bin ich eigentlich das Licht? Und ich möchte mal behaupten, viele Christen, und ich schließe mich damit ein, führen oft ein Leben als Motte. Ja, was macht denn eine Motte? Eine Motte, frag mich nicht wieso, die fliegt, die will immer zu dem Licht hin und die sucht das Licht, jedenfalls wenn es dunkel ist. Ich habe im Internet nachgeguckt, die Frage, wieso eigentlich die Insekten in der Nacht immer auf das Licht zufliegen, ist gar nicht so ganz einfach zu beantworten, aber wir nehmen es mal einfach hin, wenn es dunkel ist, dann finden Insekten das einfach das Allertollste, immer auf dieses Licht zuzufliegen. Und ich meine, es gibt eine Menge Christen, die auch so leben, zu sagen, ich möchte eigentlich erstmal selber zum Licht. Ich bin auf der Suche nach dem Licht, weil es bei mir auch immer wieder dunkel ist. Und ich möchte nicht im Dunkeln sein, ich möchte zum Licht hin. Und deswegen gehe ich überall dahin, wo ich das Gefühl habe, dass da Licht zu finden ist. Also in Gottesdienste, wo Licht ist, zu Predigern, wo Licht ist, oder ich lese Bücher, wo ich das Gefühl habe, die geben mir Licht. Und das ist alles prima. Es ist alles gut. Aber es ist nicht ganz das, was Jesus für uns sich so ausgedacht hat. Es ist richtig, dass wir als Christen schon immer Suchende bleiben. Und dass wir auch immer dass wir auch immer wieder Dunkelheiten haben und dass wir immer wieder zum Licht selber gehen müssen. Aber wenn wir nur ein Leben als Motte auf der Suche nach Licht haben führen, dann fehlt noch was, weil Jesus sagt nicht, ich bin das Licht und ihr müsst schauen, wo ihr das Licht findet, sondern er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Das heißt, ich bin nicht nur Motte und nicht immer und soll es nicht immer nur sein, sondern ich bin, soll und kann auch selber Licht sein. Und das ist was, was manche und ich selber auch oft mal vergessen. Jesus sagt es noch mit einem anderen Bild. Er sagt, eine Stadt auf dem Berg kann nicht verborgen bleiben. Dazu habe ich jetzt kein Foto gebracht. Aber das drückt so ein bisschen was Ähnliches aus. Ihr seid Licht. Und das Licht, das sieht man einfach. Und eine Stadt, die auf dem Berg ist, die sieht man auch einfach. Es ist einfach so. Erinnere dich immer wieder dran. Das Zweite, was Jesus sagt, ist eine logische Konsequenz daraus. Und jetzt kommt mal bitte das zweite Bild. Jesus sagt, stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Ich fand das ein ganz lustiges Bild dazu. Ich hätte euch natürlich auch ein Foto von einem Scheffel zeigen können, wo so eine Kerze drunter ist. Aber ich fand, das ist jetzt schon im übertragenen Sinne irgendwie so ein bisschen ein allegorisches Bild für sein Licht unter den Scheffel stellen. Also, ein Scheffel, das war ein Gefäß zum Messen und Aufbewahren von Getreide. Es gibt verschiedene Scheffelgrößen. Der bayerische Scheffel hatte 220 Liter und der Königsberger Scheffel hatte nur um die 50 Liter. Aber irgendwas zwischen 50 und 200 Litern, also das ist schon irgendwie so ein durchgesägtes, kleineres Fass etwa in der Größe. Und wenn man sich jetzt mal an die Zeiten vor der Elektrizität, wo also Licht noch sehr selten und wertvoll war in der Nacht, überlegt, wenn ich dann da meine Kerze oder meine Öllampe endlich angezündet habe, dann wäre es die größte Dummheit, die hinzustellen und da einen Scheffel drüber zu stülpen. Aber seltsamerweise ist es oft etwas, was Christen machen, im übertragenen Sinne. Wenn wir uns diesen jungen Mann da auf dem Foto anschauen, der hat sich auch was, einen, so eine Art Scheffel oder eine Kiste über den Kopf gestülpt. Und das ist, finde ich, so ein Sinnbild für, ich zeige mich nicht so ganz, wie ich bin und wer ich bin. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so selten, dass wir als Christen leben, aber dass wir gar nicht so furchtbar scharf drauf sind, dass alle um uns rum an der Schule und in der Arbeitswelt, dass die alle das so richtig mitkriegen. Wir binden das nicht jedem auf die Nase, sondern wir halten damit sehr dezent uns zurück. Man will sich ja nicht aufdrängen, aber man will auch natürlich nicht die ganze Kritik oder die ganze Frotzeleien oder was auch immer abkriegen, die vielleicht dann kommen würden, wenn man sich so outen würde. Und ich glaube, dass das schon ein Stück weit sich verstecken ist, wenn man das so macht und dass das vielleicht schon ein bisschen das Licht unter den Scheffel stellen ist. Und auch da muss ich mich an der eigenen Nase fassen. Jesus sagt, stell dein Licht nicht unter den Scheffel, denn du bist Licht der Welt. Und das, was du hast, ist für andere unheimlich wertvoll und wichtig. Jetzt kommt das dritte Foto. Jesus sagt, lasst euer Licht stattdessen leuchten. Und zwar vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Lasst euer Licht leuchten. Es gibt dazu eine Geschichte von der Selma Lagerlöf, die ganz interessant ist dazu. Die heißt Die heilige Flamme. Ich werde nicht die ganze Geschichte vorlesen, ich habe auch hier nur so eine Art Zusammenfassung, aber so den Anfang, damit man mal so etwa versteht, um was es in dieser Geschichte geht. Zur Zeit der Kreuzzüge zog aus der damals neu entstandenen Republik Florenz ein Mann namens Raniero de Ranieri mit den Kreuzrittern zur Eroberung des Grabes Christi nach Jerusalem. Raniero war bekannt für seinen frechen Wagemut. Er war der Erste, der neben Gottfried von Bouillon die Mauern Jerusalems erklomm. Deshalb wurde ihm die Ehre zuteil, an jenem Abend eine Kerze am Grab Christi anzuzünden. Die Befreiung Jerusalems war für die meisten Kreuzfahrer nur ein Vorwand zum Plündern. Nach dem Zeugnis des Spielmannes, der an diesem Abend von Zelt zu Zelt zog, waren viele von ihnen sogar schon Mörder und Verbrecher, bevor sie ihre Heimat verlassen hatten. Im Zelt Ranieros überredete der Spielmann Raniero mit Geschick und Eifer zu einem Gelöbnis, nämlich, dass er die Flamme dieser Kerze, die er am Grab Christi entzündet hatte, selbst bis nach Florenz bringen solle. Mitten in schallendem Gelächter und der Unterhaltung der betrunkenen Ritter setzte es sich Raniero in den Kopf, das Unmögliche zu vollbringen. Sein rauer und starrköpfiger Charakter trieben ihn zu diesem Schritt, der ihn dann mehr als Pilger aussehen ließ. So nahm Raniero bei Tagesanbruch im Geheimen die Kerze, die er am Grab Christi entzündet hatte. Er legte sich den Mantel eines Pilgers um, damit er die Flamme vor dem Wind schützen könne, und begab sich im Morgennebel auf den weiten Weg nach Florenz. Bald begriff er, dass seine Flamme verlöschen würde, wenn er zu schnell ritt. Aber sein Kriegshengst war an langsames Reiten nicht gewöhnt, deshalb setzte sich Raniero verkehrt auf sein Pferd, um die Flamme mit der Brust vor dem Luftstrom zu schützen. Als er durch die Steppe ritt, wurde er von Wegelagerern überfallen. Raniero wäre sonst allein imstande gewesen, 10 solcher Verbrecher zu verjagen, aber er befürchtete, dass inzwischen die Flamme verlöschen könnte. Deshalb bot er ihnen alles an, was er hatte. Die Kleidung, das Pferd, die Waffe, sodass sie ihm nur das Bündel mit den Wachskerzen ließen. Den Angreifern kam dies sehr entgegen, denn sie waren nicht auf eine Schlägerei aus, und so nahmen sie ihm alles weg, außer die Wachskerzen, den Pilgermantel und die brennende Kerze. Sie tauschten seinen Schimmel gegen einen erschöpften Gaul aus. Raniero begann sich über sich selbst zu wundern. Ich benehme mich nicht mehr wie ein Ritter, wie ein Truppenführer, ruhmreicher Kreuzritter, sondern wie ein verrückter Bettler. Vielleicht wäre es besser, mein Vorhaben aufzugeben. Denn wer weiß, was ich wegen dieser Flamme sonst noch alles erleben werde. Aber er gab trotzdem nicht auf. Unterwegs erlebte er vielerlei verschiedener Erniedrigungen und Qualen. Soweit mal dieser Bericht, diese Kurzzusammenfassung von dem ersten Teil von dieser Erzählung von Lagerlöf. Ich finde es ein sehr einprägsames Bild. Ein Mensch, der die Aufgabe hat, ein Licht zu tragen, weiterzutragen. Vielleicht können wir uns das heute jetzt nicht mehr so, die Logik nicht mehr so nachvollziehen. Was ist denn so Tolles dran, diese Grabkerze, dieses Licht da bis nach Florenz heimzubringen? Aber sagen wir mal, für ihn war das etwas, was seine Aufgabe war, ein Licht zu tragen. Und es ist schon interessant, dass so eine Aufgabe einen Menschen verändern kann, wenn er sich ganz und gar und mit seiner ganzen Kraft dieser einen Aufgabe nur widmet, diese eine Kerze unbeschadet und unausgelöscht nach Hause zu bringen. Und so ist im Lauf dieser Erzählung aus einem etwas hochnäsigen Haudegen von Mann immer mehr ein demütiger, auch immer mehr einfühlsamer Mensch, der auch immer mehr auf die Hilfe anderer angewiesen ist, die ihm dann unterstützen oder ihm sogar aushelfen, wenn er mal nicht weiterkommt, bis er dann am Ende der Geschichte über viele Umwege und viele Gefahren es schafft, am Ende diese Kerze, diese Flamme nach Florenz heimzubringen. Und ich denke, so ähnlich wird es uns wahrscheinlich gehen, wenn wir das einmal ernst nehmen. Ja, ich bin auch so ein Lichtträger. Ich habe etwas weiterzutragen. Vielleicht kommt mir das selber gar nicht so toll vor, mein christliches Leben und was ich alles zu geben habe oder was ich alles kapiert habe und so. Aber ich nehme das mal ernst, dass Jesus mir etwas anvertraut hat, ein Licht. Und dass er glaubt, dass ich wirklich Licht der Welt sein kann. Und ich will mich mal auf diese Aufgabe auch einlassen. Ich will die mal annehmen und dazu Ja sagen. Ich komme noch zu einem letzten Bild. Das ist noch ein Bild, was ich auch sehr einprägsam finde, wenn es um Licht geht oder in diesem Fall auch um Feuer. Nämlich, wisst ihr, wie man dieses Feuer, wenn man kein Wasser hat, relativ schnell auskriegt? Weiß es jemand? Ja? Ganz genau, das Holz auseinandertun. Also wenn man natürlich noch so eine super Decke, so eine Löschdecke hat, das geht natürlich auch, oder so, oder Sand drauf, aber das meine ich jetzt alles nicht, sondern ich meine, wenn das Feuer noch nicht total, oder überhaupt, du kriegst jedes Feuer relativ schnell mal aus, zumindest die Flamme aus, indem du das einfach auseinander nimmst. Solange die Scheite zusammen sind, ja, sagen wir mal, geben die sich gegenseitig Energie. Und dann brennt das Feuer. Und wenn du die auseinander nimmst, jeder Scheit für sich wird nicht mehr lange brennen. Der glüht dann noch ein bisschen so vor sich hin, aber der wird nicht mehr brennen. Und ich denke, das ist auch ein ganz wichtiges Bild, wenn es darum geht, wie sind wir Licht der Welt? Nämlich in Gemeinschaft geht es oft wirklich besser. Und ein Christ, der mit anderen sich zusammenschließt, der wird mehr Licht sein können, als wenn du als christlicher Einzelkämpfer so durchs Leben gehst. Ich sage das ganz bewusst, weil ich weiß, dass es auch eine Menge Christen gibt, die nicht irgendwo fest eingebunden sind, keinen Hauskreis haben oder eine Gemeinde, wo sie fest hingehen und die sich dann auch irgendwie sagen, naja gut, an Jesus glauben kann ich ja auch und ich kann ja auch hier und da, in dem Gottesdienst gehe ich mal und ich nehme da mal was mit und dann gehe ich dahin, wo es gut ist. Und da, wo ein toller Prediger ist, hin. Und das ist alles in Ordnung bis zu einem gewissen Punkt, nämlich bis zu dem Punkt, wo du mal Licht sein möchtest und wo du vielleicht diese Einbindung in eine Gemeinschaft bräuchtest. Und es ist tatsächlich so, dass wenn ich dann in der Arbeit irgendwo in einer schwierigen Situation bin und ich habe dann zum Beispiel einen Hauskreis, wo ich das erzählen kann oder eine Gebetspartnerschaft mit jemandem, wo man die Anliegen austauscht und ich habe das Gefühl, da ist jemand, der steht mit mir zusammen, dann ist es auf einmal eine ganz andere Sache, Licht in der Welt zu sein, als wenn ich allein bin. Ihr merkt schon, wenn wir Licht sein wollen, können wir ausmachen, wenn wir Licht sein wollen, dann müssen wir ein bisschen unseren Blick ausweiten und dürfen nicht nur sagen, wo kriege ich was für mich her, wo empfange ich irgendwie einen schönen Gottesdienst oder etwas, sondern dann müssen wir sagen, es geht noch, Jesus hat noch mehr mit uns vor, als nur uns zu beschenken. Er will uns beschenken, aber so überfließend, dass es auch noch weitergeht und dass wir selber anfangen zu strahlen und Licht sind für andere. Zum Schluss noch eine letzte kleine Geschichte, die, finde ich, das sehr schön zum Ausdruck bringt, dass es nicht immer nur Worte sind, mit denen wir Licht sein können. Nicht nur immer, wenn man sich vorstellt, dass man sich zu Jesus bekennt und dass man den Leuten sagt, Mensch, ich habe Jesus gefunden, mein Leben hat sich verändert und das kannst du auch haben oder so. Solche Sachen, so stellt man sich das ja erstmal vor. Und da habe ich so einen Bericht von so einem jungen französischen Mann gefunden. Und der schreibt Folgendes. Mit 18 Jahren war ich beim Militärdienst. Ich wurde nach Paris einberufen. Und zum ersten Mal in meinem Leben wohnte ich unter Menschen, die gar keinen Glauben hatten. Unter 30 Soldaten auf unserem Zimmer war ich der Einzige, der anfangs am Sonntag zur Kirche ging. In dieser Situation begann ich zu zweifeln, denn meine Kameraden waren im Grunde aufrichtig und sympathisch. Und doch kümmerten sie sich weder um Kirche noch um Religion. Also konnte man doch auch ohne Glaube auskommen. Und übrigens, warum sollte gerade ich alleine Recht haben und alle anderen im Irrtum sein? So wurde ich im Herzen allmählich ungläubig. Es wurde dunkel in mir. In dieser Finsternis gab mir Gott ein Licht. Und das passierte so. Ich hatte eine Tante, die ich sehr schätzte, Tante Teresa. Sie war Krankenschwester und die Güte selbst. Sie hatte nicht geheiratet und war ihr Leben lang die stille Helferin in aller seelischen und körperlichen Not für unzählige Menschen gewesen. Einen Soldatenurlaub nützte ich aus, um Tante Teresa aufzusuchen. Sie wohnte in einem größeren Dorf in der Nähe von Paris. Nachmittags ging ich alleine spazieren und saß eine Zeit lang auf einem Brückengeländer über einem schönen Fluss. Da kam ein älterer Landstreicher vorbei und machte bei mir Rast. Wir kamen ins Gespräch. Auf einmal zeigte er auf das Haus meiner Tante. »Siehst du das kleine Häuschen da drüben?«, sagte er voller Begeisterung. »Da wohnt die beste Frau in der ganzen Umgebung. Die hat selbst kaum was und doch tut sie alles, um unsereinem zu helfen.« In diesem Augenblick ist mir klar geworden, meine Tante war weitaus der beste Mensch, den ich kenne, und sie ist tiefgläubiger Christ. Musste nicht ein Glaube, der eine solche Liebeskraft schenkt, wahr sein? So fand ich den Weg zum Glauben wieder. Liebe Freunde, ich denke mir, nicht jeder hat die Gabe, mit tollen Worten seinen Glauben zu verbreiten. Aber diese Tante, die hat vielleicht auch gar nicht so viel geredet. Sie hat viel getan. Und manchmal, sagt man ja, sprechen Taten viel mehr als tausend Worte. Für diesen jungen Mann war es jedenfalls so, dass einfach, wie sie gelebt hat und was sie getan hat, das hat ihn wieder zum Glauben zurückgeführt. Und auf die Weise war diese Tante ganz bestimmt ein Licht für ihn. Ich wünsche uns allen, dass wir, egal auf welche Weise und an welchem Platz, dass wir immer dran denken, wir, du und ich, sind das Licht der Welt.
Amen.